Herzlich willkommen beim E-Commerce Advertising Podcast. Mein Name ist Philipp Kammerer und ich bin E-Commerce Berater. Ich helfe Online-Shop-Betreibern dabei, ihr Umsatzplateau zu durchbrechen und unabhängiger von den herkömmlichen Plattformen wie Google oder Amazon zu werden. Und heute geht es um das spannende Thema iOS 14.5. Dazu habe ich noch relativ wenig auf diesem Podcast hier gesprochen, deswegen passt es auch ganz gut. Und vor allem geht es darum, wie du eben trotz iOS 14.5 Update profitable Kampagnen auf Facebook und Instagram schalten kannst. Ja, und dazu habe ich mir heute einen Gast in den Podcast eingeladen, nämlich den Lars Budde. Der Lars hat selbst eine Facebook-Agentur sich aufgebaut und ist eben spezialisiert auf Facebook-Werbung, hauptsächlich für Online-Shops. Genau, Lars, du kannst dich ja gerne mal selbst vorstellen.
Ja, wunderbar, vielen Dank. Erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Dann natürlich gerne ein paar Worte zu mir. Ich mache ja Facebook- und Instagram-Werbung schon seit ein paar Jahren und das vor allen Dingen im E-Commerce. Das heißt, wenn ich so die letzten 3, 4, 5 Jahre überblicke, glaube ich, ist für uns in dieser Branche und für den Onlinehandel mit Bezug auf diese Netzwerke die Veränderung durch iOS 14.5 und die nachfolgenden Updates, die Verbreitung dieses iOS-Update dann maximiert haben, ist schon die einschneidendste Veränderung der letzten Jahre. Insofern eigentlich was super Spannendes, gerade wenn es jetzt hier um E-Commerce geht. Und dazu würde ich gerne mit dir sprechen.
Sehr gut. Ja, ich glaube, dass das auch heute eine ganz spannende Konstellation ist hier im Podcast, weil bisher war es so, dass ich hauptsächlich Gäste zu Themen eingeladen habe, wo ich weniger Ahnung habe, zum Beispiel zum Thema Conversion-Optimierung, zum Thema E-Mail-Marketing und heute mal praktisch über das Thema Facebook-Werbung, wo wir beide sehr tief drin sind. Von dem her können wir da sicher auch tiefer eintauchen. Genau. Und das Thema iOS 14.5, also du kannst ja uns mal so grob erklären, was hier passiert ist.
Genau, also ich glaube, die wichtigsten Eckdaten, die haben die meisten mittlerweile mitbekommen. Apple hat App-Anbieter verpflichtet, Nutzerinnen darüber zu informieren, dass ihre Daten mit externen Plattformen geteilt werden. Wenn das denn der Fall ist, externe Plattformen sind da unter anderem eben auch Websites von Online-Shops zum Beispiel. Und so muss eben ein Facebook, muss ein Instagram-NutzerInnen darüber informieren, dass die Daten dieser NutzerInnen dann mit externen Websites und den dahinterstehenden Unternehmen geteilt werden und die wiederum müssen dem zustimmen. Und das gilt insbesondere eben seit iOS 14.5. Seitdem müssen NutzerInnen dieser Teilnahme an dem Datenteilen zustimmen. Und das ist eben das große Problem dann für uns Shopbetreiber bzw. Werbetreibende in diesem Kontext, einfach weil eine Ablehnung seitens der NutzerInnen dazu führt, dass diese in vielerlei Hinsicht für uns auf den Werbenetzwerken schwerer nur zu erreichen sind. Und das führt dann zu steigenden Preisen, das führt zu schlechteren Ergebnissen und das führt vor allen Dingen natürlich auch zu einem schwereren Tracking. Das fand alles initial Anfang Mai statt, da wurde iOS 14.5 gelauncht und dann fand aber ein sehr, sehr langsamer Rollout statt. Das heißt, iOS 14.5 hat sich relativ langsam verbreitet. Erst Anfang Juni diesen Jahres ging es dann so richtig los. Da stiegen dann die Zahlen bezüglich dieser Installationsrate deutlich an. Von initial Anfang Juni rund 20% in Richtung dann über 50% bis 60, 70%. Und so hatten wir dann im Juni insbesondere mit diesem Update zu kämpfen, obwohl schon im Mai der Launch erfolgte. Und vermutlich war das dann auch in deinen Konten ersichtlich. Der Juni war für viele unserer Kunden, zumindest im Werbeanzeigenmanager und in der Aussteuerung, ein problematischer Monat. Ich weiß nicht, ob du das da ähnlich siehst.
Ja, absolut. Also sehe ich genauso wie du. Am Anfang war es noch recht wenig ersichtlich. Und dann so in den Sommermonaten wurde es dann doch deutlich ersichtlich.
Genau, ja. Wir hatten tatsächlich im Juni auch echt zahlreiche Accounts, in denen gerade so Mitte bis Ende Juni die Kontaktpreise, also die CPMs, extrem angestiegen sind, was ja hinten raus bei einer gleichbleibenden Performance im Funnel auch alle nachfolgenden Kosten massiv steigen lässt. Da hatten wir sehr, sehr hohe CPMs in einigen Kunden, tatsächlich auch über dem Level der Black Week des Vorjahres, also wirklich enorme Sprünge, aber eben nur für einen kurzen Zeitraum, eben diese 1, 2, 3 Wochen. Und dann hat sich das in Richtung Juli wieder normalisiert und abhängig davon, wie stark jetzt der iOS-Anteil der Kundinnen der einzelnen unserer Kunden, also Online-Shops ist, wiegt jetzt das Problem schwerer oder eben weniger schwer. Es gibt ja durchaus Shops mit deutlich über 50% iOS-Anteil der Nutzerschaft und das ist natürlich dann etwas, das man stark merkt. Da sind dann die Retargeting-Zielgruppen deutlich kleiner. Man kann sehr viel schwerer NutzerInnen, die einmal akquiriert wurden, wieder zurückgewinnen. Und zum anderen hat man natürlich das Problem, dass deren Konversion auch sehr schwer nur innerhalb der Werbeanzeigenberichte sichtbar werden, zeitverzögert nur sichtbar werden. Und da ist das extrem problematisch. Wir haben auf der anderen Seite aber auch Kunden, die einen relativ geringen iOS-Anteil von nur 10, 20, vielleicht 30% haben. Da greift das Problem nicht so stark. Und so ist das auch nicht so ganz einfach von Kunde zu Kunde übertragbar, sondern muss dann individuell betrachtet werden.
Ja, absolut. Gibt es aus deiner Sicht noch Faktoren, die das Ganze beeinflussen, ob es einen Online-Shop mehr oder weniger trifft, außer dem iOS-Anteil?
Also ich glaube, die wesentlichsten Parameter sind meiner Meinung nach einmal der Anteil am iOS-Traffic und dann der Anteil am Mobile-Traffic, weil das sozusagen automatisch ja also es bedingt sich so ein bisschen, aber auch hier wieder ist ein hoher Desktop-Anteil förderlich, weil es sicherstellt, dass ein gewisser Anteil der Konversion erfasst wird, was dann auch die Modellierung der Konversion, die über iOS getätigt werden, erleichtert. Facebook modelliert, also rechnet ja Konversion hoch, versucht also den tatsächlichen Effekt der Kampagnen abzuschätzen, ohne es so hundertprozentig zu wissen. Und je mehr Daten da zur Verfügung stehen, desto besser. Und deswegen ist der zweite große Punkt einfach die Größe, also die Relevanz des Online-Shops. Je größer ein Store, desto mehr Daten stehen da zur Verfügung, desto leichter gelingt dann Facebook die Modellierung der Konversion. Und deswegen ist das, glaube ich, für mich der zweite wichtige Parameter neben iOS bzw. Desktop- und Mobile-Verteilung ist die Größe des Shops extrem relevant. Wir haben einen relativ frischen Kunden gewonnen im Juli, August dieses Jahres, also unmittelbar nach dem Launch von iOS 14.5. Und dieser Kunde war wirklich ganz, ganz frisch unterwegs. Er hatte also extrem wenig Daten zuvor generiert und auch während den ersten Wochen der Zusammenarbeit überschaubare Anzahl an Sales. Da wurden echt ganz, ganz wenige dieser Konversionen auf die Kampagnen modelliert, obwohl sie für uns zu 100% nachvollziehbar, auch für den Kunden sehr klar nachvollziehbar, zu einem Großteil aus den Kampagnen resultierten. Und da hat man das wirklich sehr deutlich gesehen. Wir haben auf der anderen Seite große Kunden, die mit mehreren tausend Transaktionen am Tag dann viele Daten bereitstellen und damit auch einfacher die Modellierung für Facebook ermöglichen. Und das ist, glaube ich, dann eben der zweite wichtige Punkt. Kleiner Shop macht es immer problematischer, diese Modellierung für Facebook zu realisieren und führt dann zu einem höheren Datenverlust.
Ja, sehe ich genauso. Ich habe auch einige kleinere Shops als Kunden und da konnte ich eben auch beobachten, dass ja, dass das nochmal gravierender ist, die Diskrepanz zwischen den ja, echten Daten und den Facebook-Daten, auch wenn man das eben auch vergleicht mit dem Zeitraum vor iOS 14.5. Mhm. Noch ergänzend dazu, was ich auch beobachten konnte, vor allem auch Shops mit höheren Warenkörben, haben auch aus meiner Sicht eine höhere Diskrepanz aufgrund des längeren ja, Attributionsfensters bzw. des Conversion-Fensters.
Stimmt, das ist ein guter Punkt, ja. Also höhere Warenkörbe führen in der Regel zu einem längeren Transaktionszyklus, also einfach einer längeren Customer Journey. Und das ist natürlich für Facebook dann noch schwieriger zu modellieren. Wir müssen uns ja vorstellen, da kommt dann irgendwann eine Konversion rein. Die wird von Apple übergeben, aber eben zeitverzögert bis zu 72 Stunden nach der tatsächlichen Konversion. Die erreicht Facebook. Facebook muss versuchen, die dann auf die Kampagnen zu matchen. Wenn das jetzt bis zu 72 Stunden nach der Konversion passiert, die Konversion aber wieder einige Stunden, wenn nicht sogar Tage nach der Interaktion mit der Anzeige erfolgt, dann wird natürlich die Modellierung extrem schwierig. Da hast du recht. Das ist ein weiterer Punkt, ja.
Ja, und was mir gerade noch spontan eingefallen ist, auch bei Erklärungsbedürftigeren Produkten, da ist es normalerweise auch so, dass die Customer Journey einfach länger ist. Also hängt ja natürlich auch vom Warenkorbwert ab, aber auch, ja, wie erklärungsbedürftig das Produkt ist.
Ja, genau, das stimmt.
Genau, und wo stehen wir dann von der Situation heute? Also wie sieht das heute aus?
Also ich glaube, die meisten haben mittlerweile begriffen, was so die Hauptprobleme von iOS 14.5 sind. Die Shops haben in den meisten Fällen versucht, darauf zu reagieren. Wir sind ja mittlerweile in der Hochphase des E-Commerce. Wir nehmen jetzt gerade auf zu Beginn der Black Week. Das heißt, jetzt werden große Umsätze gefahren in den meisten Stores. Da mussten sich die meisten auch schon irgendwie mit diesen Themen beschäftigen. Wir hatten also Zeit, uns irgendwie damit auseinanderzusetzen. Aber tatsächlich ist der Status quo auch hier noch von Kunde zu Kunde sehr unterschiedlich. Und wir haben ja genannt, welche Parameter da einen großen Einfluss haben. Ich glaube, was uns vor allen Dingen jetzt während der Black Week am meisten beschäftigt, ist die Problematik, anzeigenbezogen sehr schnell auswerten zu können, während auf Kampagnenebene Daten verlässlicher und schneller zur Verfügung stehen, ist das auf Anzeigenebene problematischer. Auch Facebook rät offiziell davon ab, sich zu sehr von den Kennzahlen auf Anzeigenebene leiten zu lassen. Das ist also ein großes Problem, denn gerade zu Beginn so einer Sales-Phase wird natürlich extrem viel auf Anzeigenebene getestet. Und das zweite große Problem ist, glaube ich, in Ermangelung vollständiger Daten im Werbeanzeigenmanager selbst, dennoch zu entscheiden, ob die Kampagnen nun sehr profitabel oder vielleicht sogar leicht unprofitabel laufen und abhängig davon Budgets hoch oder runter zu fahren. Und wir befinden uns ja gerade in einer Woche, in der die Budgets um das X-fache hoch und runter geschraubt werden, also sehr schnell Veränderungen auch stattfinden müssen. Und da ist entscheidend, dass man möglichst gut einsehen kann, wie groß der Effekt dieser Kampagnen ist. Und da ist es von Kunde zu Kunde unterschiedlich, wie gut das gelingt. Das hängt natürlich von so Rahmenbedingungen ab, wie viele andere Kanäle spielen überhaupt mit. Das erschwert ja die Attribution. Wie groß ist die Marke? Wie lange ist der Shop schon aktiv? Auch das erschwert die Attribution. Und dann die Faktoren, die wir bereits genannt haben. Wie groß ist der iOS-Anteil? Wie lange die Customer Journey? Und ich glaube, da ist der wichtigste Part eigentlich zu prüfen und sicherzustellen, wie weit sind wir in diesem Prozess der kanalübergreifenden Attribution und sind wir einigermaßen, lange nicht so gut wie ehemals, aber einigermaßen in der Lage zu sagen, der weitere Euro auf Facebook bringt so und so viel weitere Euro Umsatz im Shop, und dann ist es immer so ein Pi mal Daumen, das man da nur ausgeben kann, zumindest bei den meisten Kunden, die wir betreuen, weil da Attribution einfach selten so ausgereift ist, dass hier eine Hochrechnung sehr valide und zuverlässig erfolgen kann. Wenn man also so Pi mal Daumen das für die nächsten Werbeeuros prognostizieren kann, ist man, glaube ich, schon auf dem guten Weg. Und ich glaube, das ist bei den meisten guten Stores der Status quo. Also problematische Bedingungen auf Bewertung der Anzeigenebene und herausfordernde Bedingungen im Bereich der Attribution, aber eben mit ersten Lösungsansätzen.
Ja. Ja, was aus meiner Sicht auch schwieriger geworden ist, ist die Echtzeitoptimierung, wie es früher gegangen ist, weil wir die Conversion natürlich zeitverzögert reinbekommen, was natürlich vor allem in so einem Zeitfenster wie einem Black Friday ja das Ganze erschwert. Mhm. Genau, wie siehst du das?
Genau, also das ist ein Problem, das sich eigentlich nur lösen lässt, wenn man mehrere Datenquellen zusammenzieht. In den meisten Fällen, in denen wir jetzt während der Black Week größere Budgets für Kunden verwalten, versuchen wir Daten aus verschiedenen Quellen zusammenzuführen und auf Basis dieser Daten dann zu entscheiden. Wir haben ja so ein paar Informationen, die wir mal als Grundlage nutzen können, und das sind relativ verlässlich auf Facebook-Seite die Kennzahlen, die auf der Plattform oder den Plattformen selber ermittelt werden. Das ist sowas wie der CPM und die CTR, und daraus ergibt sich dann automatisch der CPC. Das heißt, wir haben jetzt sozusagen für uns kalkulatorisch sehr relevant den CPC, und wir haben daraus resultierend auch eine bestimmte Anzahl an Traffic. Wir haben ja irgendwie die ausgehenden Klicks und mit Abzug ein paar Prozentpunkten dann auch die daraus resultierenden Besucher. Und dann können wir auf der anderen Seite Kennzahlen aus dem Shop-System oder der Webanalyse selbst ziehen, um hochzurechnen, wie wahrscheinlich jetzt daraus Umsatz XYZ realisiert wird. Das ist natürlich in so einer heißen Phase wie jetzt sehr, sehr schwierig, weil sich da so viele Parameter verändern. Es ist ja nicht nur vorne auf Facebook der CPM, der auf einmal steigt. Es ist ja hinten im Shop auch die Konversionsrate, die steigt. Aber wir hoffen uns aktuell im Laufe dieser ersten Tage der Black Week so ein bisschen das Modell kalibrieren zu können für jeden einzelnen Kunden, um das dann besser hochrechnen zu können, wie wir auch während des Black Friday Budgets hoch- oder runterschieben. Und dafür ist natürlich essentiell dann eine enge Abstimmung mit dem Kunden, die idealerweise schon zuvor klare Zielsetzungen vorgibt, bei denen man dann selber im Tagesverlauf entscheiden kann, ist jetzt mehr oder weniger sinnvoll zu investieren. Aber ich glaube auch wir, das mag jetzt manchmal sehr ausgereift klingen, sind da so eine Art Findungsphase. Wir haben da erste Erfahrungen jetzt auch in den Sales-Events der letzten Wochen gemacht, aber ausgereift ist das noch lange nicht. Und ich glaube, das wird jetzt ein richtig spannender Transformationsprozess, auch für viele der Berater, der Dienstleister, der Agenturen dort draußen, die in diesem Bereich unterwegs sind, weil wir uns, glaube ich, alle darauf einstellen müssen, dass das in den nächsten Jahren einfach nur noch schlimmer wird. Dass also genau das Gleiche dann eben auch für Android greift und für welche anderen Betriebssysteme auch immer, sodass wir eigentlich in Zukunft immer weniger Daten zur Verfügung haben und ohne diese Aneinanderreihung der Informationen aus dem Werbenetzwerk selbst und dem Shop-System bzw. der Webanalyse nur sehr schwer noch Entscheidungen treffen können. Und wenn wir jetzt noch sozusagen die ganzen Datenschutzthemen hinzunehmen, über die ich hier ungern sprechen würde, die ja auch in den nächsten Jahren europaweit für Veränderungen sorgen werden, ist das, glaube ich, etwas, mit dem wir uns einfach intensiver beschäftigen müssen. Und das ist unser aktueller Status quo für die Lösung dieses Problems.
Okay, alles klar. Also ihr schaut euch die Facebook-Zahlen an, aber auch die harten Shop-Zahlen praktisch, was die Umsatzwerte betrifft. Gibt es noch Tools, wo ihr Zahlen ablest?
Google Analytics? Ja, also wir ziehen natürlich, und das ist schon etwas, das ja eigentlich über unsere Dienstleistung hinausgeht. Wir versuchen bei Kunden, bei denen mehrere Kanäle also auf diesen Umsatz einzahlen, versuchen wir natürlich auch die Veränderung auf diesen anderen Kanälen zu berücksichtigen. Denn ansonsten haben wir ja irgendwie so einen Grundumsatz, der da generiert wird mit unserem aktuellen Budget. Und jede Steigerung davon ausgehend, würden wir sozusagen Facebook weitestgehend zuschreiben. Ignorieren aber vielleicht, dass parallel auch auf Google das Budget deutlich angezogen wird. Sowas muss man natürlich berücksichtigen, also die Budgets auf den anderen Werbenetzwerken. Und dann muss man sich eigentlich von Kunde zu Kunde unterschiedlich das passende Tool suchen, aus dem man dann die relevanten Kennzahlen zieht. Und das kann mal Google Analytics sein, das kann auch mal das Shopify Backend beziehungsweise die Schnittstelle sein. Und daraus versucht man dann irgendwie dieses Konstrukt zu bauen, auf Basis dessen man Entscheidungen trifft. Und da ist, glaube ich, auch einfach das Allerwichtigste, dass ein großes Vertrauen hier zwischen Dienstleister und Unternehmen besteht, weil wir uns da ja immer in einem Bereich bewegen, wo wir nur sehr schwer noch ganz, ganz klar auf eine Zahl zeigen können und sagen können, hey, guck doch mal, wenn wir 100 Euro ausgeben, wenn wir 1000 Euro gemacht, schau dir an, wie gut das aussieht, sondern wir können hier nur auf so eine Range schauen, also so ein bis, sagen wir mal 500 bis 1200 Euro Umsatz haben wir hier gemacht. Ja. Das ist dann für eine frische Kundenbeziehung manchmal etwas fordernd, wenn so eine vage Aussage da folgt. Aber es ist eben in vielen Fällen das einzig Mögliche zurzeit. Und deswegen ist Vertrauen an der Stelle extrem wichtig.
Ja, absolut. Obwohl ja auch aus meiner Sicht es vorher schwierig, also es auch vorher schwierig war, dass genau der Umsatz darüber gekommen ist, zum Beispiel das Thema unterschiedliche Attributionsfenster und so weiter. Nur hatten wir natürlich vorher noch mehr Datenpunkte und war günstiger für uns, sagen wir mal so.
Genau. Aber da konnte man zumindest noch über Attributionsfenster innerhalb des Werbeanzeigenmanagers sprechen. Jetzt ist das in manchen Fällen gar nicht mehr möglich. Das macht es noch etwas schwieriger, aber da bin ich bei dir. Da gibt es ja durchaus auch Agenturen, die einfach per se das maximale Attributionsfenster kommuniziert haben und dann verschwiegen haben, dass das weitreichend ist und vielleicht auch die ein oder andere Google-Konversion einbezieht. Ja. Aber ausgehend von sozusagen den Agenturen, die zuverlässig und solide arbeiten, ist das, glaube ich, jetzt einfach nochmal ein Schritt weiter in Richtung Komplexität und die Notwendigkeit, auch weitere Datenquellen anzuschließen.
Ja, absolut. Und die Aufsplittung der Kanäle wird sich ja schwieriger, als es vorher war. Vielleicht waren wir auch ein bisschen verwöhnt. Also wenn man sich zum Beispiel Marketer anschaut, die nur Offline-Werbung machen, die hatten das Thema eigentlich schon immer. Ja. Und ich beschäftige mich auch schon länger eben sehr viel mit Offline-Werbung. Von dem her ist es ganz interessant, weil wenn du jetzt zum Beispiel Radio-Werbung schaltest und Fernsehwerbung schaltest, dann kannst du ja nie genau sagen, der Umsatz kommt genau da.
Das ist eine super interessante Sichtweise, ja. Also vielleicht waren wir da einfach nur verwöhnt. Jetzt muss man natürlich sagen, das ist ja auch immer in gewisser Weise ein Verkaufsversprechen dieser Kanäle. Nicht unbedingt der einzelnen Dienstleister, sondern sogar der Kanäle. Hey, wir können dir sagen, was dabei rauskommt. Ja. Dass das jetzt so schwierig ist, das sagen diese Kanäle natürlich auch nur sehr, sehr ungern und nur vereinzelt. Es gab ja Beiträge jetzt auch von Facebook, die deutlich gemacht haben, dass da Konversionen verloren gehen, dass das problematisch ist. Ne? Aber das steht nicht vorne auf deren Startseite, sodass es wirklich jeder sieht, sondern das wird halt hinten raus in Pressemitteilungen kommuniziert, die außer den 15 Media-Bayern, die sich ernsthaft mit dem Thema beschäftigen, kaum einer liest. Und ein Online-Shop-Betreiber ganz sicher nicht, der hat andere Probleme. Insofern kämpft man da so ein bisschen auch an das, gegen sozusagen die Annahme, dass das immer noch so sei, wie es mal war. Aber deine Perspektive finde ich super, weil ich glaube, das ist schon die richtige Einstellung, jetzt zu schauen, wie kriegt man es bestmöglich hin und welche Vorgehensweise ist da zukunftsfähig, um mit den immer weniger werdenden Datenpunkten trotzdem solide hochrechnen zu können, in welche Richtung sich die Kampagnenperformance entwickelt.
Ja, ich kann das auch nur jedem empfehlen, mal sich mit ein paar Direktmarketern zu beschäftigen, die einfach aus der Offline-Werbungszeit kommen, weil die haben es ja auch hinbekommen, darüber Direktmarketing zu machen und das profitabel zu machen, ohne den ganzen Tracking-Möglichkeiten. Und da sind wir zum Glück noch nicht, dass wir genauso wenige Möglichkeiten haben wie die Offline-Werbung. Von dem her macht es sicher Sinn, sich damit mal zu beschäftigen.
Absolut, ja.
Was mich jetzt noch interessieren würde, wir haben ja jetzt vor allem über das Thema Tracking gesprochen im Zusammenhang mit iOS 14.5. Es gibt ja noch so ein paar andere Dinge, die iOS 14.5 auch beeinflusst. Welche Dinge sind das aus deiner Sicht?
Und ich glaube, der wesentlichste Punkt abseits vom Tracking ist das Thema Zielgruppen und damit unmittelbar jetzt hier auch für die Black Week relevant das Thema Retargeting. Ich glaube, wir müssen davon ausgehen, dass in Deutschland mal rund 80% der iOS-NutzerInnen sich gegen das Tracking seitens Facebook und Instagram aussprechen. Wenn wir jetzt einen 50-50-Split bei iOS und Android haben auf so einem Online-Shop, oder sagen wir mal ein 50-50-Split iOS und Rest, denn in der Regel ist da ja auch immer noch etwas Desktop-Traffic drauf, dann haben wir bei einer 80-prozentigen Ablehnungsquote seitens der iOS-NutzerInnen ja einen Verlust von 40% der Gesamtzielgruppe, die wir im Retargeting nicht mehr ansprechen können. Und gerade jetzt während der Black Week, wo die Retargeting-Budgets maximal angezogen werden und auch maximal vergrößert werden, ist das natürlich ein Schlag in die Magenkuhle, wenn da ein so großer Anteil der NutzerInnen entfällt. Und so gibt es bei uns auch tatsächlich Accounts, in denen wir fast ausschließlich im Prospecting spenden und sehr, sehr wenig nur noch im Retargeting. Das sind dann natürlich Accounts, bei denen wir nicht nur bei 50% iOS-Quote liegen, sondern deutlich darüber, sonst wären wir noch aktiver unterwegs. Aber wir haben schon in einigen Accounts richtig Probleme jetzt im Retargeting aktiv zu werben. Und das ist, glaube ich, der zweite richtig wichtige Punkt, der aus iOS 14.5 folgte, dass eben das nicht mehr in dem Umfang möglich ist, wie es ehemals war.
Ja, ja. Und dann schließt ihr wahrscheinlich die Website-Besuche im Prospecting nicht aus, dass da auch vielleicht ein bisschen Retargeting drin ist, oder?
Richtig, genau. Da gibt es dann sozusagen die Blackbox. Wie viel von denen, die schon mal da waren, sind denn jetzt vielleicht auch da oben drin? Aber das muss man mittlerweile machen, wenn man im Retargeting so selektiv nur wirbt. Wir haben da ganz explizit einen Kunden, bei dem wir auch aufgrund der niedrigen Warenkörbe extrem niedrige CPCs brauchen, um überhaupt profitabel arbeiten zu können. Und wenn wir dann ein CPC irgendwo zwischen 10 und 15 Cent anstreben, dann können wir kaum im Retargeting arbeiten. Da holt dann auch die höhere Konversionsrate die Performance nicht raus. Und das funktioniert bei diesem Kunden trotzdem sehr, sehr gut. Aber wenn wir Retargeting nicht explizit ansprechen, dann müssen wir halt die NutzerInnen da einfach in die Prospecting-Zielgruppen integrieren, indem wir sie nicht ausschließen und dann nachher natürlich nicht wissen, wie viel davon denn jetzt schon mal da war. Aber gut, das ist halt die Blackbox, auf die man sich einlassen muss, wenn man denn dann überhaupt profitabel die NutzerInnen noch einmal ansprechen möchte.
Ja, finde ich einen guten Ansatz. Also ich habe das teilweise auch bei kleineren Kunden so gemacht. Vor allem muss man sich überlegen, wenn man dann sehr hohe CPMs im Retargeting speziell hat, ob sich das überhaupt noch lohnen kann, bei einem CPM von 50 Euro zum Beispiel. Ob da eine Konversionsrate so hoch sein kann, dass es überhaupt noch profitabel sein kann. Wie habt ihr die Setups ansonsten verändert?
Also wir haben ganz, ganz stark simplifiziert in den Werbekonten. Bedingt natürlich auch durch die eben genannten Probleme im Retargeting. Aber ich glaube, dass im Großen und Ganzen auch trotz dieses krassen Datenverlustes ja auch für Facebook ein Trend unaufhaltsam bleibt. Und das ist der, dass Facebook immer besser darin wird, die relevanten Kunden zu identifizieren und ihnen dann die jeweiligen Werbeanzeigen auszusteuern. Und wir haben schon in der letzten Black Week in einigen Konten, die wir sehr, sehr aktiv hoch und runter gefahren haben, in denen wir die Budgets vervielfacht haben zum Wochenende, haben wir gemerkt, wie wenig Effekt es eigentlich für uns hat, hier im Retargeting Zielgruppen selektiver einzubuchen, also zu unterscheiden zwischen den interagierenden NutzerInnen auf Facebook und Instagram, den BesucherInnen, dann denen, die View-Contents angesehen haben, die im Warenkorb waren und so weiter und so fort. Vorher haben wir da wirklich, und das tun wir in einigen Konten immer noch, aber vorher haben wir sozusagen in allen Konten sehr stark unterschieden in all diese verschiedenen Gruppen, haben das passende Messaging für all diese NutzerInnen gewählt. Mittlerweile konsolidieren wir ganz viele dieser Anzeigengruppen und haben tatsächlich auch Accounts, in denen wir Retargeting einfach alles in einen Topf werfen und die Blackbox wieder aufmachen und nur noch Budget hinterherwerfen. Einfach weil wir zum einen die Problematik der hohen CPMs sonst haben und zum anderen, weil wir keinen positiven Effekt dieser kleinteiligen Optimierung mehr sehen, der ja eigentlich auch wirklich valide nur möglich ist, wenn genug Daten vorliegen. Und genau dieses Problem haben wir ja gerade im Werbekonto. Wenn also weder wir noch Facebook diese Daten hat, mit denen es dann Budgets verschieben oder Budgets auf die einzelnen Anzeigengruppen anpassen kann, dann macht es keinen Sinn, die aufzuschlüsseln und die zur Verfügung stehenden Daten einfach noch über mehrere Buckets zu verteilen. Und da ist, glaube ich, eine ganz, ganz starke Konsolidierung so die wesentlichste Änderung, die wir vorgenommen haben. Ja. Aber ich weiß nicht, wie du das selbst hältst. Bist du jetzt gerade auch zur Black Week noch mit sehr kleinteiligen Anzeigengruppen unterwegs? Denn ich behaupte keineswegs, dass sozusagen diese Vorgehensweise hier die richtige ist. Es ist nur die, mit der wir in der Vergangenheit die besseren Ergebnisse erzielt haben. Wie ist das bei dir?
Also bei mir sieht es sehr ähnlich wie bei dir aus tatsächlich. Also in sehr vielen Werbekonten habe ich auch das Re-Engagement und das Retargeting zum Beispiel zusammengefasst und da tatsächlich eine Anzeigengruppe mit allen Retargeting- und Re-Engagement-Zielgruppen drin. Ich habe eigentlich nur mehr in größeren Online-Shops das strikter aufgeteilt, wo es einfach immer noch gut funktioniert, wo man auch insgesamt einfach mehr Datenpunkte zur Verfügung hat, aufgrund der Größe vom Werbekonto und aufgrund des Adspends. Aber ansonsten in den meisten Werbekonten habe ich das auch mittlerweile zusammengefasst und funktioniert auch in den meisten Werbekonten dann besser.
Ja, genau. Ja, ich bin gespannt, wie das bei den größeren wird. Wir haben tatsächlich jetzt auch einen relativ großen Kunden stark konsolidiert. Da bin ich noch gespannt. Die richtig validen Daten lassen auf sich warten. Aber wie das jetzt in der Black Week funktionieren wird, möglicherweise hätten wir jetzt hier 3-4 Tage später gesprochen, würde ich behaupten, dass das Gegenteil jetzt für uns hier wieder bessere Ergebnisse gebracht hat. Wir müssen uns da überraschen lassen und vor allen Dingen agil und schnell reagieren. Aber aktuell ist das sicherlich die wesentlichste Veränderung. Zumindest innerhalb des Werbekontos selbst.
Ja, absolut. Wie das bei größeren Werbekonten ausschaut, wird man dann schlussendlich noch sehen. Habe ich aber die Vermutung, dass auch da der Trend hingeht, wenn wir immer weniger Daten zur Verfügung haben. Also Apple hat ja damit praktisch angefangen. Vermutlich, hast du ja schon eingangs erwähnt, Android zieht da vermutlich auch mal nach. Von dem her, ja, werden wir ja eher immer weniger Daten zur Verfügung haben als mehr Daten. Also kann ich mir vorstellen, dass das auch bei größeren Werbekonten ja, langfristig besser funktionieren kann. Ist aber natürlich nur eine Vermutung, wissen wir jetzt nicht.
Richtig, genau. Also wir müssen uns ja immer unter den aktuell vorliegenden Informationen bestmöglich da auf die Zukunft ausrichten. Denn letztlich sind wir ja als externer Partner eines Online-Shops diejenigen, die den frischen Wind reinbringen müssen. Das Altbackene, das schon immer Dagewesene, das können die ja häufig selbst. Und dafür müssen wir irgendwie möglichst weit vorne mitspielen und immer dranbleiben und vor allen Dingen einfach auch immer testen. Und das Schöne ist, das können wir ja über verschiedene Accounts hinweg. Das heißt, wir können auch sehr gut prüfen, wie diese Effekte bei kleineren wie größeren Kunden unterschiedlich sind. Aber ich glaube auch tatsächlich, dass für Online-Shops selber die wichtigsten Veränderungen außerhalb des Werbekontos stattfinden müssen, um bestmöglich auf iOS 14.5 reagieren zu können.
Also du sprichst wahrscheinlich auf das Thema Conversion Rate Optimierung, Optimierung des Warenkonvertes und so weiter an, oder?
Ja, in jedem Fall ist das einer der Punkte, die stärker in den Fokus gerät, aber ich bin noch viel grundlegender unterwegs, denn bei vielen der kleineren Online-Shops, und kleiner heißt jetzt durchaus 1 Million Umsatz im Jahr oder 1,5 Millionen Umsatz im Jahr, der kleineren Online-Shops, die haben häufig große Probleme damit, klar zu kommunizieren, was denn ihre Zielwerte zum Beispiel im Rahmen von so einer Black Week sind, was die denn jetzt erreichen müssen, damit sie überhaupt profitabel oder zumindest ansatzweise Cashflow-positiv hier aus der Geschichte herausgehen. Und da ist eigentlich sozusagen die absolute Grundlage, die auf Shop-Seite erst einmal gegeben sein muss, und dabei unterstützen wir frische Kunden sehr intensiv, so grob die Planung, also die Finanzplanung für die einzelnen Produkte und die Marketingkanäle einmal durchzurechnen und überhaupt zu ermitteln, wenn wir jetzt die durchschnittlichen Warenkörbe realisieren, wenn wir da Retourenquoten rausrechnen, wenn wir da Versandkosten rausrechnen und so weiter und so fort. Was für Zielwerte müssen wir denn eigentlich erreichen, damit wir hier plus minus null rausgehen? Denn das ist ja mal sozusagen die Bottom Line, die man erreichen möchte. Vielleicht kann man im Rahmen von so einer Black Week auch mal temporär wirklich auf maximalen Kundenzuwachs gehen und leicht negativ arbeiten. Aber in der Regel will man zumindest mal plus minus null arbeiten. Und das anständig zu berechnen auf Produkt- oder Warenkorbebene, das ist, glaube ich, die absolute Grundlage. Und vielen ist dann da gar nicht bewusst, was sich aus dieser Rechnung dann daraus automatisch auch für ROAS-Werte ergeben, die entsprechend die Kampagnen leisten müssen, um diese Zielwerte zu erreichen. Und ich denke, das ist wirklich die Grundlage jeglicher Marketingkampagne. Denn während man in der Vergangenheit schon noch sagen konnte, hey, du, wir haben so 70% Marge, ne? Und dann zahlen wir hier nochmal Versand drauf, wenn die unter 100 Euro Warenkorb sind. Und ja, in der Schweiz ist das halt ein bisschen mehr. Und wenn wir jetzt ein ROAS von 3,5 realisieren, dann passt das. Ne? Also dann ist gut. Muss man jetzt schon auch wirklich sehr genau wissen, hey, sind es jetzt 3,5 oder sind es vielleicht doch nur 2,7? Oder. Gibt ja ganz viele Varianten davon. Und gerade bei Shops mit großer Marge, ich denke jetzt an Beauty, an Schmuck, ich denke an zum Teil auch Fashion, wenn die Retourenraten niedrig sind, da kann man mit erstaunlich niedrigen ROAS-Werten schon plus minus null arbeiten. Sich das bewusst zu machen und dann ausgehend davon Schmerzgrenzen zu definieren und natürlich bei einem starken Wachstum auch an den Cashflow zu denken, ist wirklich sozusagen der erste Schritt. Und da können wir jetzt nicht als externer Berater, der sich auf Facebook und Instagram spezialisiert, irgendwie einmal die gesamte Bilanz analysieren und dann mit denen gemeinsam tagelang Kennzahlen in irgendwelche Excel-Sheets hauen. Aber wir brauchen mal so einen groben Richtwert und dem gemeinsam sich anzunähern, das kriegen wir ganz gut hin zu Beginn der Zusammenarbeit. Und ich glaube, das ist die absolute Grundlage, denn dann kann man auch sagen, hey, wenn mein tatsächlicher notwendiger Ziel-ROAS mal, ich sag's, 2,7 ist, dann sind wir bullish, wenn wir eine Range erreichen, die 2,5 bis 3,2 erreicht. Dann sind wir tendenziell drüber und im Worst Case nur minimal drunter. Aber genau das müssen wir halt so genau ermitteln, um da überhaupt sagen zu können, ja, da sind wir noch dabei oder wollen wir dann raus, da wollen wir weniger ausgeben. Das ist die absolute Grundlage. Und dann ist man auch relativ schnell dabei, externe Tracking-Systeme besser noch aufzusetzen, als das in der Vergangenheit der Fall war, weil wir auch wieder bei vielen dieser kleinen Stores schon allein Google Analytics im Basis-Setup so viele Fehler aufweist, dass wir extreme Probleme haben, das als zweite Möglichkeit der Performance-Ermittlung heranzuziehen. Und so ist das eigentlich so die zweite Baustelle, der wir uns mittlerweile zu Beginn einer Zusammenarbeit widmen. So ein bisschen Finanzplanung verstehen, dann Webanalyse optimal aufsetzen, also einfach die Basics im Analytics-Konto glatt ziehen und irgendwie die Zahlen zusammenziehen, die aus diesen verschiedenen Systemen zusammenkommen, um darauf basierend dann unsere Kampagne zu optimieren. Und klar, wenn man dann darüber hinausgeht, dann ist man auch schnell bei der Konversionsoptimierung, dann ist man sicherlich auch bei anderen Kanälen, die eher Retention-fokussiert sind, wie E-Mail. Aber das ist alles etwas, das eigentlich vorher auch schon da war. Diese zwei Punkte, die ich gerade genannt habe, die waren wirklich bei vielen Stores nicht so dringend notwendig, dass sie vernachlässigt wurden, obwohl es ja sozusagen uns als Marketer ganz eigenartig erscheint, nicht zu wissen, wo genau jetzt der Ziel-ROAS ist oder nicht perfekt das Analytics-Setup kalibriert zu haben, damit man angefangen bei so kleinen Anfängerfehlern, irgendwie, damit man eben nicht PayPal und Klarna irgendwelche Umsätze zuweist oder 7 verschiedene Iterationen von Facebook-Quellen im Google Analytics-Dashboard stehen hat. All solche Sachen, die waren wirklich ehemals nicht so wichtig, wie sie jetzt sind. Und deswegen sind das wirklich meine wesentlichen Basics außerhalb des Werbekontos, die jetzt immer wichtiger wurden.
Ja, ich sehe das auch bei meinen Kunden, dass die Kunden, die am erfolgreichsten sind, die sind, die ihre Zahlen am besten im Griff haben. Also das ist auch tatsächlich so und sehe ich auch als absolutes Fundament, dass man wirklich genau weiß, wie viel kann ich pro Bestellung ausgeben. Und auch dann nochmal ergänzen zum Beispiel dein Customer Lifetime Value einfach kennt, je nach Geschäftsmodell natürlich. Gibt ja Online-Shops, die sind auf die eine Bestellung angewiesen, weil das einfach Produkte sind, die man einmal kauft. Gibt aber auch Produkte, die man immer wieder kauft. Und daraus ergibt sich ja auch, wie viel ich pro Kunde ausgeben kann, beziehungsweise pro Bestellung. Weil wenn ich jetzt ein Produkt habe, das zum Beispiel monatlich gekauft wird, dann kann ich vielleicht auch bei der ersten Bestellung muss ich nicht bei der ersten Bestellung unbedingt profitabel sein, weil sich das dann im zweiten Monat schon rechnet. Anders aber, wenn das ein Produkt ist, das ich einmal kaufe, dann muss ich natürlich bei der ersten Bestellung profitabel sein. Genau, also sehe ich auch als absolute Grundlage und versuche ich auch immer wieder zu pushen, das Thema. Also einmal natürlich bei meinen Kunden, da bespreche ich das mit jedem vor der Zusammenarbeit auch schon, wo die Werte sind. Und einmal aber auch auf Social Media, um einfach das Bewusstsein zu schaffen. Und was ich noch sagen wollte, ein höherer ROAS muss ja auch nicht unbedingt ein besseres Ergebnis sein. Ein höherer ROAS kann ja auch sein, dass ich weniger Gewinn mache, als ich mit einem geringeren ROAS machen könnte.
Genau, absolut, ja. Also dieses Verständnis für Zahlen erst einmal gemeinsam mit dem Kunden zu erarbeiten oder zumindest die richtigen Hinweise zu geben, kann extrem hilfreich sein, wenn man dann sich auf die gemeinsame Zusammenarbeit vorbereitet. Und da muss man schon sagen, entsteht auch auf unserer Seite einfach mehr Arbeit, als das zuvor der Fall war. Zuvor hat man ja auch zum Tracking neben dem, was Facebook im Werbeanzeigenmanager geliefert hat, auch noch sowas wie Facebook Analytics an der Seite gehabt oder Facebook Attribution und konnte dann eigentlich nur in Notfällen vielleicht nochmal in Google Analytics schauen. Das ist jetzt einfach essentiell, genau diesen Schritt zu gehen. Und gleichzeitig sind Tools weggefallen, die wir ursprünglich regelmäßig genutzt haben. Ist einfach eine große Veränderung an vielen Fronten. Und ich glaube, wenn wir zusammenfassen wollen, was da die wichtigsten Maßnahmen auf Shop-Seite sind, um wirklich profitabel weiter werben zu können, dann sind es eben genau diese Grundlagen. Ne? Dann ist es Finanzplanung im Griff haben, Webanalyse klar und sauber aufsetzen und dann den Ad-Account so weit simplifizieren, dass man dennoch bestmöglich Daten daraus ziehen und dann mit externen Systemen zusammenbringen kann, um über mehr oder weniger Budget auf Basis des Gesamtergebnisses zu entscheiden. Und da braucht es einfach auch Vertrauen für und für den Dienstleister wie auch den Unternehmer, also beidseitiges Vertrauen, denn da beschäftigt man sich ja dann intensiv auch einfach mit Kennzahlen, die den Gesamtumsatz des Online-Shops in Relation setzen zu den Gesamtausgaben, Marketingausgaben des Online-Shops, und die werden in der Regel über mehrere Kanäle verteilt. Hier also dann die Umsätze irgendwie diesen Kanälen zuzuweisen, ist immer irgendwie auch nicht Verhandlungssache, aber sozusagen eine Diskussionsfrage. Und das gelingt eigentlich nur gut, wenn großes Vertrauen zwischen diesen zwei Parteien besteht.
Ja, absolut. Gibt es sonst noch Dinge, die sich aus deiner Sicht in der Hinsicht verändert haben?
Ich glaube, dass in der Zusammenarbeit wichtiger denn je ein Austausch ist, der über die Zahlen hinausgeht, über die Zahlen der Kampagnen selbst, hin zu einem Austausch über jegliche Problemstellen, die im Rahmen der weiteren Zusammenarbeit für oder gegen weiteres Wachstum sprechen. Also, wenn wir jetzt mit Kunden regelmäßig sprechen, dann haben die ja die Zahlen schon über Dashboards im Blick zum Beispiel, wo wir Zahlen zusammenschieben und dann aggregiert den Blick auf das Werbekonto werfen. Dafür müssten wir jetzt in den meisten Fällen nicht sprechen. Der regelmäßige Austausch lohnt sich aber trotzdem, um Gefühl dafür zu kriegen, was im Tagesgeschäft der jeweiligen Unternehmen, und da geht es ja tendenziell immer sozusagen um die Marketingperspektive, das muss nicht mal immer der Geschäftsführer sein, der da drin steckt, was da auf Marketing-Ebene für große Veränderungen zu erwarten sind, um besser noch darauf reagieren zu können, als es in der Vergangenheit der Fall war. Also intensiver noch Launches mitzuplanen zum Beispiel, intensiver über neue Kollektionen sprechen zu können, bevor sie überhaupt in die Produktion gehen, intensiver auch Events vorbereiten, wie jetzt die Black Week, um bestmöglich diese kurzen Zeitfenster mitzunehmen, in denen man mehr Umsatz machen kann. Ich glaube, da ist einfach auch die Kommunikation mit den Kunden auf einem anderen Level notwendig, um besser nachvollziehen und verstehen zu können, wo die jeweiligen Probleme sind, denn diese Probleme sind ja nicht immer nur Facebook und Instagram bezogen, auch wenn das bei vielen unserer Kunden wichtiger Umsatztreiber ist, sondern die resultieren auch aus ganz anderen Themen, die dann häufig schon Berücksichtigung finden können in den Kampagnen, die wir planen und dann möglichst frühzeitig vorbereiten oder die wir derzeit ausspielen. Und ich glaube, diese Veränderung auch der Kommunikation ist noch eine große Veränderung, die ich sehe, die nicht unbedingt direkt von iOS 14.5 ausgeht, bei der mir aber persönlich aufgefallen ist, wie viel wichtiger sie jetzt geworden ist, weil eben auch der Austausch komplexer wird. Und Komplexität erfordert dann eben auch Verständnis auf beiden Seiten. Und dieses Verständnis baut man nur auf, wenn man nicht einfach nur Zahlen runterrattert, sondern irgendwie auch die Perspektiven des jeweils anderen bestmöglich versteht und die aktuellen Probleme tackelt, die der jeweils andere hat. Deswegen ist Kommunikation auf einem anderen Level notwendig. Ich glaube, das ist für mich aus meiner Perspektive noch eine der wesentlichsten Veränderungen.
Ja, absolut. Und das praktisch auch gesamtheitlicher zu sehen, oder? Nicht nur ganz stumpf zu schauen, wie performen die Facebook-Kampagnen, sondern auch, was kann man auch auf Online-Shop-Ebene und so weiter machen, was sich dann wieder auf die Facebook-Kampagnen auswirkt.
Genau. Ich glaube, das ist auch wirklich ein ganz interessanter Trend, weil es eine ganze Zeit lang sehr, sehr interessant war, sich ein Set von Spezialisten zusammenzukaufen für die einzelnen Disziplinen und diese Experten dann in jeder jeweils ihrer Disziplin rangesetzt hat, das Bestmögliche rauszuholen. Mittlerweile müssen aber diese Experten auch untereinander sprechen, um sich abstimmen zu können, um verstehen zu können, was da passiert. Und wenn jetzt der Google Ads-Experte die Budgets massiv erhöht oder viele Tests auf dem Kanal fährt und gleichzeitig der Facebook Ads-Experte nicht Bescheid weiß, dann kann der noch so lange nach Problemen in den Retargeting-Kampagnen suchen. Da hat sich vielleicht einfach was verändert an den zentralen Traffic-Quellen dieses Online-Shops, das an der Oberfläche nicht sichtbar ist, aber durch ein zweiminütiges Gespräch mit dem jeweils anderen Experten sofort klar wird. Und ich glaube, dass das eine richtig krasse Veränderung ist, weil es auf Shop-Seite erfordert, dass man diese Experten zusammen an einen Tisch holt, zumindest mal unregelmäßig, regelmäßig, aber in größeren Abständen, oder aber auf Partner zugreift, die mehrere dieser Disziplinen gut verstehen. Und da ist dann natürlich die Problematik, genau die auch zu finden, denn wir wissen alle, so eine Full-Service-Agentur ist selten in allen Themen gut. Man braucht also wirklich einen Spezialisten in einer bestimmten Nische oder in einem bestimmten Bereich, zum Beispiel eben E-Commerce oder gar in einem bestimmten Bereich des E-Commerce.
Ja, definitiv. Oder zum Beispiel, wenn auf Shop-Ebene etwas passiert und das nicht kommuniziert wird. Das wäre auch ein Beispiel. Und dann wundern wir uns, dass zum Beispiel die Kampagnen einbrechen, aber da vielleicht wurde einfach die Preise erhöht um 100%.
Ja, genau. Also ich glaube, das ist schon noch extrem wichtig, dieser regelmäßige Austausch auch unter den jeweiligen Experten, die da für verschiedene Themen notwendig sind. Nun, und ich glaube dann, wenn wir uns nochmal so ein bisschen auch auf das allgemeine Marketing beschränken, ich glaube, das ist auch ein Thema, das du extrem stark auf dem Schirm hast, in dem du sehr gut bist, ist einfach Angebote noch stärker zu fokussieren, ne? Und zu sagen, hey, wenn wir jetzt uns hier nach draußen wagen und trotz dieser schwierigen Bedingungen investieren, dann lass uns doch lösen von der reinen Angebotskommunikation, in der immer nur die Rede ist von dem niedrigeren Preis für das immer gleiche Produkt. Ja. Und jetzt einfach nur aus einem anderen Anlass und sich mehr hinzubewegen zu den tatsächlichen Resultaten, die dieses Produkt dann nachher für die Zielgruppe bringt. Ja. Das ist schon etwas, das in der Vergangenheit viel gemacht wurde, auch hier auf Facebook und Instagram. Aber ich glaube, gerade vor dem Hintergrund, dass Ergebnisse ungewisser sind, macht es umso mehr Sinn, jetzt noch stärker auch markenbildende Elemente in diese Kampagnen zu integrieren, die das Produkt ganz klar fokussieren, und mit fokussieren meine ich ganz klar umreißen für die Zielgruppe, die nachher die Anzeige sieht, sodass es differenzierbar ist von all dem, was da draußen noch so vorherrscht und vor allen Dingen klar anwendbar für die NutzerInnen, die Anzeige sehen.
Ja, also das Thema Werbebotschaft, dass man das auch nochmal fokussiert angeht. Ja, auf jeden Fall. Also ist auch, wie du gesagt hast, eins von meinen Lieblingsthemen. Wird auch aus meiner Sicht im E-Commerce noch zu sehr vernachlässigt. Mhm. Also dass man mal da auch neue Dinge ausprobiert. Also aus meiner Sicht wird sehr oft noch dieser Ansatz gewählt, das ist das Produkt, das kostet es und kauf es jetzt im einfach ausgedrückt, und noch zu wenig geschaut wird, wie kann man sich da auch abheben von anderen Produkten in der gleichen Kategorie. Also was bringt das Produkt wirklich für einen Mehrwert? Oder wie kann ich auch die Sprache der Zielgruppe einfach sprechen? Also wie spricht meine Zielgruppe über das Produkt? Und dass man da auch die Sprache angleicht, sodass sich die mehr abgeholt fühlt und all die Themen, definitiv. Mhm. Und was ich noch zum Thema Experten sagen wollte, was ich glaube ich auch wichtiger wird. Ich glaube auch, dass es schwierig ist, dass man eine Agentur für alles hat, also eine Full-Service-Agentur. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, dass die einzelnen Spezialisten auch in den anderen Bereichen zumindest eine oberflächliche Ahnung haben. Also dass der Facebook-Ads-Experte auch sich mit dem Thema Conversion-Rate-Optimierung zumindest oberflächlich auskennt und auch ja. weiß, was da bei Google Ads zumindest passiert.
Ja, genau. Ich glaube, dass da immer stärker dieses Konzept des T-Shape-Marketers relevant wird. Das ist irgendwie mal so aufgekommen, damals als Growth Hacking so die erste Welle hatte, als dieser Begriff so aus den USA rüberschwappte. Und so ein T-Shape-Marketer, wie eben der Buchstabe, hat eben eine Disziplin, in der er richtig stark ist. Und da sind wir uns beide sehr ähnlich hinsichtlich dieser Disziplin, in der wir gut sind. Und dann aber eben ein breites Grundlagenwissen in vielen anderen Disziplinen. Und dazu gehört für mich hier ganz, ganz klar in jedem Fall das Thema Webanalyse, das essentiell ist. Und dann sicherlich das Thema auch Werbepsychologie beziehungsweise Positionierung, was dann so gewisse Überschneidungen mit dem Thema Copywriting hat. Mhm. Da also zumindest Grundlagenwissen in vielen Disziplinen zu haben, ist super wichtig, weil es dann diesen Austausch erleichtert.
Ja, und auch das klassische Marketingverständnis aus dieser alten Welt, sage ich einfach mal. Ich glaube, wenn man das hat als jemand, der Experte für ein Thema ist, zum Beispiel zum Thema Facebook Ads, macht auch einem einfach das Leben einfacher, weil es doch Überschneidungen gibt, also Mechanismen, die ähnlich ablaufen.
Ja.
Gerade wenn man eben weniger tracken kann.
Genau, das kann ich mir gut vorstellen. Da bist du ja wirklich tief drin im Thema. Ich habe mir von dir ja Lektüre auch empfehlen lassen, aber ich muss ganz ehrlich gestehen, in der letzten Zeit bin ich viel zu wenig zum Lesen gekommen. Das heißt, da ist noch ein bisschen was ausstehend.
Sehr gut. Ja, es gibt ja immer so Phasen, wo man einfach auch entweder tief im Tagesgeschäft drin ist oder einfach auch andere Themen hat.
Ja.
Aber ja, ist ja bei mir auch nicht alles. Aber irgendwann findet man die Zeit auch auf jeden Fall wieder, sich mit den Themen zu beschäftigen.
Genau, ja.
Genau, ich glaube, wir haben jetzt schon sehr viele unterschiedliche Themen angesprochen im Podcast zum Thema iOS 14.5. Also ich würde das einfach nochmal kurz zusammenfassen. Einmal haben wir das Thema Tracking angesprochen, also wie sich das Update auf das Thema Tracking auswirkt. Dann auch auf das Thema Reporting und auf die Kommunikation mit dem Kunden. Aber eben dann auch auf die Kampagnen-Performance, zum Beispiel durch Kampagnenstrukturen, die sich verändern, Retargeting, was sich zum Beispiel verändert und auch so den Fokus von einem Facebook-Marketer zum Beispiel, wie sich der verändert. Das Thema Zahlen, was wichtiger ist, was man mehr mit dem Kunden abstimmen muss. Thema Werbebotschaften, die sicherlich auch nochmal wichtiger werden. Thema Creatives könnte man da natürlich auch nochmal mit ansprechen. Genau. Ich glaube, ich habe jetzt nichts vergessen, oder?
Nein, ich glaube nicht. Ich glaube auch tatsächlich, dass die Schwerpunkte in den jeweiligen Teilbereichen von Shop zu Shop sehr unterschiedlich sind. Manche einer ist in dem einen schon besser aufgestellt als in dem anderen. Und so ist das manchmal dann auch umgekehrt der Fall. Das heißt, da muss jeder so die Low-Hanging-Fruits für sich selber finden. Aber als grober Überblick ist das, glaube ich, ein richtig guter Ansatz.
Ja. Ja, zum Beispiel bei erklärungsbedürftigen Produkten ist auch das Thema Werbetext und Werbebotschaft nochmal wichtig als Produkte, die sehr einfach zu verstehen sind. Und so gibt es auch natürlich branchenspezifisch, produktspezifisch Dinge, die wichtiger oder die weniger wichtig sind. Deswegen vermarkte ich unter anderem auch sehr gerne erklärungsbedürftige Produkte, weil es dann mehr auf den Werbetext ankommt. Nur so nebenbei. Genau, ansonsten haben wir, glaube ich, schon sehr viel in dem Podcast besprochen. Ja, vielleicht magst du eben noch ein paar abschließende Worte sagen und dann eben auch sagen, wie man dich findet, wenn man jetzt neugierig geworden ist und mit dir eben zusammenarbeiten möchte.
Ja, sehr gerne. Also vielleicht abschließend nur eine wichtige Information. Was mir extrem geholfen hat rund um iOS 14.5 ist der regelmäßige Austausch mit anderen, die gleichermaßen betroffen sind. Das sind natürlich Dienstleister wie wir. Das heißt, auch der Austausch untereinander ist da extrem hilfreich. Da tauscht man sich dann vielleicht zu anderen Dingen noch aus als mit den jeweiligen Kunden oder Online-Shop-Betreibern. Aber ich habe mich auch intensiv mit Online-Shop-Betreibern ausgetauscht, die eben nicht unsere Kunden sind, einfach nur um zu verstehen, wie die dieses Problem tackeln. Und daran bin ich durch die Bank weg interessiert. Also wenn irgendjemand dort draußen den Austausch genau zu diesen Themen sucht und vielleicht sogar noch eine bessere Lösung hat als wir zwei hier zu einzelnen dieser Themen, dann bin ich sehr hellhörig. Ich glaube, am sinnvollsten erreicht man mich dazu auf LinkedIn, also einfach eine kurze Nachricht, Kontaktanfrage auf LinkedIn schicken und dann können wir natürlich gerne auch einmal kurz zu diesem Thema sprechen. Genauso wie bei uns zwei hier ist manchmal der Austausch im Audioformat besser geeignet. Ja, aber abseits davon erreicht man mich natürlich auf der eigenen Website larsbude.de und sonst über die gängigen Kanäle. Aber das soll es schon gewesen sein zu den abschließenden Worten. Über Austausch würde ich mich freuen, vielleicht auch über Insights aus anderen Werbekonten. Und dann würde ich sagen, hoffe ich, dass dieser Einblick auch dem einen oder anderen dort draußen geholfen hat.
Sehr gut. Ja, also ich bin natürlich auch immer offen für den einen oder anderen Austausch. Ich lerne auch immer viel aus, ja, aus solchen Austausch, also aus solchem Austausch. So haben wir uns ja auch kennengelernt. Genau, also und bin natürlich auch aktiv auf LinkedIn. Und ansonsten, ja, findet man mich natürlich auch auf der Webseite philippkamera.at, sollten aber die meisten schon wissen, die den Podcast hören. Ja, ansonsten hat mich gefreut, dass du dabei warst in dieser Podcast-Episode. Und ja, alle Zuhörer, ja, hören mich dann in der nächsten Podcast-Episode.
Wunderbar. Einen schönen Abend noch. Ciao, ciao.